Ich möchte als Predigtext einen Abschnitt aus Markus 1 vorlesen, wo es genau um Jesus, unsere Hoffnung, geht, der alle Ketten sprengt. Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm, zu Jesus, alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und Jesus half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Simon aber und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Und Jesus sprach zu ihnen: Lasst uns anderswo hingehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen ganz Galiläa und trieb die bösen Geister aus. Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu Jesus alle Kranken und Besessenen. Als die Sonne untergegangen war, das erleben wir ja auch immer wieder, dass Menschen sich Jesus besonders dann zuwenden, wenn die Sonne untergegangen ist für sie. Wenn sich Dunkelheit, Angst, Krankheit auf ihr Leben gelegt hat, Not lehrt beten, sagt man nicht immer, aber oft. Und die Nacht, die Dunkelheit, ist auch in besonderer Weise die Zeit, wo die dunklen Mächte als besonders bedrängend erlebt werden. Wenn Sorgengeister einen auf einmal wieder überfallen, mit Heftigkeit, Geister der Furcht, der Bitterkeit, auch Abhängigkeit wird ganz besonders erlebt in den Nächten. Ich habe erst gestern einen Teil einer Serie aus der Mediathek im CDF gelesen von Rockstars, die früh gestorben sind, Jim Morrison, Idol bis heute, immer noch pilgern viele junge Leute zu seinem Grab in Paris. Und der Blick hinter die Kulissen all derer, die jung gestorben sind, die auf der Bühne standen, denen die Welt zu Füßen lag, ob das Jimi Hendrix war, Janis Joplin, Amy Winehouse, wer immer. So viele junge Leute. Und dann auf einmal die Drogen, die Gewalt über sie bekamen. Jim Morrison, seine Alkoholsucht, die einfach nicht los wurde. Und dann der Tod. Aber was alles passieren kann hinter den Bühnen oder wenn man bei uns im Schlafzimmer das Licht ausknipst, das kennen manche hier vielleicht auch, welche Geister uns da auf einmal überfallen können. Oder sind auf einmal Schmerzen, die plötzlich wieder da sind, uns quälen. Und wenn Markus von Dämonen spricht, dann meint er alle Mächte, die uns in ihrem Griff haben, in ihrem Würgegriff. Und die gab es nicht nur damals. Der Fürst dieser Welt, der weiß schon, wo ein Einfallstor in unser Leben findet. Aber Gott, Lob und Dank, es gibt einen Stärker, einen Stärkeren, einen, der viel stärker ist. Davon handelt die Geschichte. Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu Jesus alle Kranken und Besessenen, Gebundene, von unterschiedlichsten Geistern Gefangene, Getriebene. Sie wurden von ihren Freunden, von Bekannten gebracht. Manche waren vielleicht zu schwach, zu verwirrt, zu antriebslos, um sich selber auf den Weg zu machen. Und ich denke, wie schön ist es, wenn es Menschen gibt, die sich das zur Aufgabe machen, andere zu Jesus zu bringen. Einfach mal ihre eigenen Aufgaben liegen zu lassen, um sich die Not anderer anzunehmen. Auch in der Fürbitte. Darf ich für dich beten? Zum Beispiel, wenn einer uns etwas erzählt von seinem Leben, wo man das Gefühl hat, da könnte Hilfe von oben wirklich gebraucht werden. Ganz spontan. Nicht warten bis zum nächsten Gottesdienst fürs allgemeine Fürbittengebet, sondern wo man steht und geht. Meine Frau und ich haben früher wiederholt bei einer sehr unkonventionellen Pfingstaktion in Schwäbisch Hall mitgemacht, wo wir einfach irgendwelche Leute angesprochen haben, ihnen entweder gedankt haben für ihr Engagement, wenn es ums Pfingstfest ging, oder sie gefragt hat, wie es ihnen geht. Und wenn wir das Gefühl hatten, das passt, dann haben wir sie gefragt, ob wir für sie beten dürfen. Und die meisten waren damit gerne einverstanden. Und wenn jemand krank war, haben wir für sie gebetet. Da war zum Beispiel eine Frau, die saß am Eingang vom Café. Und wir haben sie gefragt, wie es ihr denn geht. Und sie deutet auf ihre Hand. Ihr Mann hatte sie so verprügelt, dass sie schon seit langer, langer Zeit ihre Hand kaum bewegen konnte. Wir haben sie gefragt, dürfen wir für sie beten? War für sie okay. Vor allen Leuten. Wir haben die Hand aufgelegt, für sie gebetet, für ihre Hand. Eine andere Frau haben wir gesehen, die lief so komisch. Wir haben gefragt, ob sie ein Problem mit ihrer Hüfte hat. Ja, eigentlich hätte sie längst operiert werden müssen. Hat große Schmerzen gehabt. Dürfen wir für sie beten? Ja, gerne. Sollen wir uns ein bisschen zur Seite stellen? Nö, gerne hier. Wir haben für sie gebetet. Beide Frauen haben wir ein Jahr später an Pfingsten bei den Feiern da in der Stadt wieder getroffen und gefragt, wie geht es ihnen denn jetzt? Kein Problem mehr, Hand ist geheilt, keine Schmerzen mehr, die Operation war nicht erforderlich. Preis den Herrn. Und wir haben viele, viele krasse Erlebnisse von anderen Teams da bei dieser Aktion auch mitbekommen. In der Lesung aus dem Jakobusbrief haben wir ja gehört, welchen Rat Jakobus im Umgang mit Kranken gibt. In meiner früheren Gemeinde in Hessenthal hatten wir tatsächlich auch einen Jakobusdienst, den wir so auch nannten, wo Menschen angeboten wurde, wenn sie krank sind, dass sie ein Team zu sich rufen dürfen. Es wurde für sie gebetet, sie wurden gesalbt, sie konnten ihre Schuld bekennen. Und es ist schon bewegend, dass so etwas dann auch immer wieder mal, nicht sehr häufig, muss ich sagen, aber in Anspruch genommen wird, viel stärker dann in unseren Segnungsgottesdiensten, wo wir das Gleiche angeboten haben. Und immer wieder haben wir tatsächlich auch Heilung erlebt. Oft auch nicht, aber immer wieder auch. Und dieses Öl, was da auch nahegelegt, was empfohlen wird, erinnert uns ja daran, wir sind Gesalbte. Wir sind es schon. Schriein, Christos, Christen sind Gesalbte. Im Alten Testament sind Gesalbte in der Regel entweder Könige oder Priester. Ganz besonders Auserwählte, von Gott Auserwählte und Gesegnete, die einen besonderen Auftrag haben, die ausgesondert sind für einen besonderen Auftrag, die von Gott besonders begleitet sind. Öl versinnbildlicht aber auch Freude und Trost. Wir sind als Gesalbte von Gott, also besonders Gesegnete, als Königskinder, als Priester, für seinen Dienst Beauftragte. Und Öl ist also ein sinnenfälliges Zeichen, dass Gott bei uns ist, dass er mit uns geht, dass er durch seinen Heiligen Geist an und durch uns wirkt. Und Jesus heilt auch heute noch, mit oder ohne Öl. Und wo immer Christen sich austauschen, die mit Jesus wirklich unterwegs sind, da wird man immer wieder auch von Gebetserhörungen hören und immer wieder auch von Heilungen, die hier und dort passiert sind. Aber natürlich, sehr oft wird jemand nicht geheilt. Meine Nichte mit 30 sitzt im Rollstuhl, eine unheilbare Krankheit, keine Hoffnung, keine Perspektive. Aber sowohl in unserer Geschichte wie auch bei Jakobus wird zugleich deutlich, dass es immer auch bei Heilungen um etwas Größeres geht. Um etwas Nachhaltigeres, um etwas Bleibendes. Nämlich um eine Heilung der Beziehung zwischen mir und Gott. Um Vergebung und Heilung, wo sich vielleicht etwas zwischen uns geschoben hat. Der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden, heißt es in Jakobus 5. Doch zurück zu unserer Geschichte bei Markus. Offensichtlich gehen hier also Nachbarn und Freunde von Haus zu Haus, sammeln so ihre Freunde, ihre Bekannten ein, setzen sie auf den Esel, bringen sie zu Jesus oder ermutigen sie. Komm, Jesus in der Stadt, er kann dir bestimmt helfen. Wie schön, wenn es solche Menschen gibt. Diese hätten ja auch sich aufs Sofa legen können und Tatort anschalten, aber sie setzen andere Prioritäten. Viele der Kranken damals hatten vermutlich schon längst all ihre Hoffnung aufgegeben. Sie konnten vielleicht gar nicht mehr glauben, dass da noch jemand da sein soll, der sich um sie kümmert. Denn Kranke waren wirklich auch Ausgestoßene der Gesellschaft. Dass sie überhaupt noch etwas zu erwarten haben vom Leben. Und viele konnten auch gar nicht mehr in den Gottesdienst gehen, weil sie mit ihrer Krankheit als unrein galten. Doppelt bestraft. Und deswegen, am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu Jesus alle Kranken und Besessenen. Frau Oehler hat es vorher schon angesprochen, was machen wir denn, wenn wir krank sind? Was denn so unser erster Impuls? An den Medizinschrank wahrscheinlich, oder? Tabletten rausholen. Oder wir gehen zum Arzt und Apotheker und lesen viel über die Risiken und Nebenwirkungen. Oder wir gehen gleich ins Krankenhaus. Dort gibt es die beste Hilfe. Für die meisten Krankheiten gibt es ja tatsächlich heute Medikamente und Therapien. Aber auch die moderne Medizin kann ja längst nicht allen helfen. Und was dann? Viele probieren in ihrer Verzweiflung alles aus. Was habe ich da schon für Geschichten gehört? Auch damals war für Jesus, für viele, die gekommen waren, er war der letzte Strohhalm. Aber überall zeigen die Evangelien, wie groß das Herz für Jesus, gerade für Kranke waren, auch für die er der letzte Strohhalm war, die schon vorher alles andere ausprobiert hatten. Sie waren die Ersten, die spüren durften, dass Jesus ein Heiland ist. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und nahm unsere Schmerzen auf sich. So hören wir bei Jesaja 53. Und hier, die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Behauptet jedenfalls der Evangelist Markus. Können vielleicht denken, das ist eine grandiose Übertreibung. Wie soll die alle Platz haben vor der Tür? Aber vielleicht steckt dahinter auch der verborgene Hinweis, dass tatsächlich ja alle Menschen Jesus brauchen. Dass es für alle gut wäre, vor seiner Tür zu stehen, anzuklopfen. Denn für Jesus sind ja keineswegs nur Menschen krank, die irgendwelche körperlichen Symptome haben, sondern vor allem die, deren Gottesbeziehung zerbrochen ist. Wie immer in unserer Geschichte heißt es dann aber auch, und Jesus half vielen Kranken, vielen. Kapernaum war also offensichtlich nicht über Nacht zu einer schmerzfreien und zu einer krankheitsfreien Zone geworden. Und jetzt die Frage, heißt es, dass dieser Heiland doch nicht alle heilen will oder heilen kann? Für die Evangelisten ist sonnenklar, dass der Sohn Gottes der Arzt für alles und für alle ist. Aber die körperlichen Gebrechen sind eben noch nicht sein ganzer Fokus. Liebe Gemeinde, wir können uns unser Leben lang biologisch dynamisch ernähren. Wir können den ganzen Tag Körner aus dem Reformhaus essen. Wir können Mohrrübensaft trinken. Wir können dreimal in der Woche ins Fitnessstudio gehen. Wir können aufs Rauchen, aufs Trinken verzichten. Und trotzdem, eines Tages wird es uns doch erwischen. Ja, ich denke sogar, manche Kranke sind letztlich gesünder als so manche Gesunde. Ich denke an eine Frau, die früher in unserer Nachbarschaft wohnte. Die wurde immer von einer Frau geschoben im Rollstuhl. Und jeder dachte natürlich, die Wohltäterin ist die, die schiebt. Die hilft der, die im Rollstuhl sitzt. Aber es war genau umgekehrt. Die, die im Rollstuhl saß, war die Seelsorgerin für die, die geschoben hat. Die, die geschoben hat, hatte große Depressionen. Und das war ihre Rettung, dass sie diese Freundin hatte, die sie schieben durfte, weil sie ihr Sorge für ihre Seele gab, ihr geholfen hat. Ihren Depressionen. Und Martin Luther hat einmal gesagt, wir beten um Silber, aber oft gibt uns Gott stattdessen Gold. Und wenn wir das Silber nicht bekommen, wenn wir keine Heilung in der von uns gewünschten Form erfahren, dann sollten wir auch daran denken, jede Krankheit ist auch ein Reden Gottes mit uns. Und vielleicht will sie ja ein Weg sein, dieses Gold zu finden. Vielleicht will Gott uns auch durch eine Krankheit daran erinnern, Kind, dein Leben ist in jedem Fall begrenzt. Bist du bereit, wenn ich dich rufe? Ich glaube, das Allergrößte ist, dass Gott uns an seine Hand nimmt, um unseren Weg mit uns gehen. Schaut nicht so sehr auf die Pfennige in Gottes Hand, hat Luther auch mal gesagt. Nehmt die Hand selber. Sie ist so viel wichtiger als alles, was Gott geben kann. Darum das Allerwichtigste, auf ihn zu schauen, seine Hand zu nehmen, ihm zu vertrauen. In unserer Geschichte geht es noch weiter. Da heißt es, und am Morgen, noch vor Tage, stand Jesus auf und ging hinaus. Und er ging an einsame Städte und er betete dort. Die Jünger zeigen relativ wenig Verständnis dafür, dass Jesus sich abseilt, dass er betet, dass er Zeit mit seinem Vater sucht. Petrus, der Macher, der Ärmelaufkrempler, schon gar nicht. Offensichtlich hat Jesus so laut gebetet, dass sie ihn sofort finden können. Und was tun sie? Sie reißen ihn einfach aus dem Gebet heraus. Ist ja nicht wichtig. Wichtig ist, was man machen kann. Richtig ist, wenn man heilen kann. Richtig ist, was die Leute wollen. Das ist wichtig. So viele Menschen, so viele Bedürfnisse. Aber ungewollt machen sich die Jünger damit zum Werkzeug des Durcheinanderbringers. Denn genau er ist es, der immer behaupten wird, dass es Wichtigeres gibt, als zu beten. Dringlicheres. Und er wird immer versuchen, uns aus der Beziehung zum Vater herauszureißen. Und das geht am besten, indem er uns an unseren Gebetszeiten hindert. Aber fragen wir mal ernsthaft, bringen wir denn tatsächlich mehr zustande, wenn wir am Gebet kürzen, wenn wir nur ans Machen und Schaffen denken, wenn wir das Gebet auf die Länge eines Vaterunsers begrenzen oder die Losung runterspülen morgens wie einen Schluck Kaffee? Susanna Wesley, die Mutter von John Wesley, hatte 19 leibliche Kinder. Trotzdem nahm sie sich jeden Tag Zeit, eine Stunde Zeit zum Gebet für ihre Kinder. Und sie schloss die Tür hinter sich zu, sie wollte nicht gestört werden. Aber die Kinder, die spickelten immer wieder durch Schlüsselloch durch, das wollten sie schon wissen, was da passiert. Und sie hörten immer wieder ihre Namen und sie sahen die Mutter auf den Knien, wie sie für eins nach dem anderen der Kinder betete. Erstaunlich, dass sie alle noch zusammengekriegt hat. Und kein Wunder, dass Gott zwei ihrer Kinder ganz besonders gesegnet hat, nämlich John und sein Bruder Charles, Motoren einer riesigen Erweckungsbewegung, weil die Mutter für sie gebetet hat. Und Gebet ist nicht einfach eine Frage der Zeit, sondern eine Frage der Prioritäten. Wem trauen wir denn mehr zu? Unserem Schaffen und Machen oder gar unseren Sorgen, unserer Medizin? Oder trauen wir Gott das Allermeiste zu? Oder nehmen wir Ludwig Hofacker. Der musste manchmal von seinem Mäßen aus der Sakristei rausgezogen werden, weil er so tief im Gebet versunken war, dass er ganz vergessen hat, dass er jetzt Gottesdienst ist. In unserer Geschichte erfüllt Jesus aber auch nach seiner Gebetszeit das dringliche Anliegen seiner Jünger nicht. Er kehrt nicht zurück nach Kapernaum. Es werden nicht alle geheilt, die jetzt noch Wünsche haben. Und Jesus sprach zu ihnen: Lasst uns anderswohin gehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige. Denn dazu bin ich gekommen. Liebe Gemeinde, wir dürfen und sollen Jesus Großes zutrauen, denn er ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und er bleibt der große Heiland, der große Arzt. Aber vertrauen wir ihm, dass er allemal das Richtige macht, auch wenn er nicht alle unsere eigenen Wünsche erfüllt. Er schenkt uns in jedem Fall das Allergrößte, was er uns geben kann, nämlich Leben an seiner Seite. Leben für immer. Amen.